Herzlich willkommen
bei der Ruhreule,
einem Podcast
aus Rönnberg
mit Gästen
über Themen
mit Seba
und Rebecca.
Jetzt kommt die Folge mit.
Jetzt kommt erstmal was ganz Neues, nämlich eine Kooperationsfolge mit dem Helwiger Anzeiger.
Ja, wir haben vor, alle paar Wochen eine Folge mit aktuellem Bezug zu machen.
Sonst laden wir Gäste ein, die ein spezielles Ehrenamt, ein Hobby oder einen spannenden Beruf haben.
Und die erzählen ihre Geschichten aus Brandenburg.
In den Kooperationsfolgen wollen wir mit Lina Wegeshoff vom Helwiger sprechen.
Ruhrollen-Fans kennen sie schon. Hallo!
Genau, also mit Lina wollen wir aktuelle Themen besprechen und so ein paar zusammenfassende und Hintergrundinfos zu den Artikeln aus der Zeitung liefern.
Muss man dazu die Artikel gelesen haben?
Nö.
Und der Eulenspiegel?
Ja, der wird auch ein bisschen anders sein. Hört mal selbst.
Los geht's.
Heute haben wir zwei ganz aktuelle Themen aus Frönnberg für euch.
Zum einen sprechen wir über die Zukunft des Stiftskellers, einer Traditionsgaststätte, die seit dem Jahreswechsel leider wieder geschlossen ist. Und wir werfen einen Blick auf die neue Grundsteuer, die bald auf uns alle zukommt.
Beides sind Themen, die für Menschen hier in Frönnberg große Bedeutung haben. Der Stiftskeller steht für Gemeinschaft und Tradition und die Grundsteuer betrifft fast alle, ob als EigentümerIn oder MieterIn.
Genau, und mit dabei, ihr habt es gerade schon gehört, ist heute wieder Lina vom Helwiger Anzeiger. Sie wird uns auf den aktuellen Stand der Geschichten bringen und auch ein paar Einschätzungen abgeben.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
In unseren gemeinsamen Folgen mit dem Helwiger wollen wir aktuelle Themen aufgreifen und den Sachstand beschreiben. Außerdem holen wir uns Inspiration für neue Ruhrollenfolgen.
Ja, dann legen wir direkt los mit dem ersten Thema, oder?
Unbedingt.
Los geht's in dieser Folge mit dem Stiftskeller.
Man kann schon sagen, der Stiftskeller hat über Jahre eine zentrale Rolle im Leben, ja, wahrscheinlich vieler Menschen in Frönnberg gespielt, denn der Ort steht für Tradition und Gasthauskultur.
Genau. Der Stiftskeller ist die untere Etage des Stiftsgebäudes. Man sieht das alte Haus von der Eulenstraße aus. Oben gibt's Säle, die zum Beispiel für Ratssitzungen oder für Fraktionsarbeit genutzt werden.
Ja, und das Gebäude an sich ist auch ein krass historisches Ding.
Voll. Die Bezeichnung Stift weist übrigens auf die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als repräsentatives Abteigebäude für das Damenstift in Frönnberg hin. Das war so eine religiöse Gemeinschaft, aber nicht so streng wie ein Kloster. Rainer Ströwer vom Heimatverein hat mir mal erzählt, dass da adlige, unverheiratete Töchter geparkt wurden.
Geparkt. Warum das denn?
Also Rainer meinte, falls mal alle anderen durch eine Pest sterben sollten oder ähnliches Krieg, wer weiß, damit sozusagen die Adelsfamilie erhalten bleibt.
Okay.
Nun beherbergt das Gebäude das Heimatmuseum, den Raum für Ratssitzungen und Ausschüsse und eben das Restaurant Stiftskeller, wenn es nicht gerade leer steht. Langjährig geführt von Charlie Riepe.
Charlie Riepe, das war ein berühmter, sagen wir mal zumindest bekannter Frönnberger Gastronom.
Ja, nun war ja einige Jahre leider keine Gastronomie drin, eine echte Leerstelle für Frönnberg.
Ja, und deswegen war es ja so cool, dass Alina Plesser das 2024 im Februar übernommen hat.
Voll.
Lina, sag mal, nach 2019 muss nun also erneut gefragt werden, was mit diesem historischen Gebäude, was mit der Gastronomie darin passiert. Was ist denn da los?
Der Stiftskeller war wirklich ein Ort, an dem man sich getroffen hat, sowohl für ältere Generationen als auch für junge Menschen, eben auch, weil es so ein besonderes Gebäude ist.
Mit ganz speziellem Flair.
Absolut. Aber die Gastronomie in Frönnberg hat, wie in vielen anderen kleinen Städten, in den letzten Jahren mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Rückkehr der 19% Mehrwertsteuer, die Wirtschaftslage und natürlich auch Corona. Und oft fehlt es auch an NachfolgerInnen für traditionsreiche Lokale. Und beim Stiftskeller kam noch der finanzielle Druck durch hohe Renovierungskosten und der allgemeine Mangel an neuen PächterInnen dazu.
Ja, will sich kaum noch jemand irgendwie trauen, so einen Laden zu eröffnen. Hat denn die Stadt da was unternommen, um den Stiftskeller oder auch generell den Standort Frönnberg für neue Pächterinnen attraktiv zu halten?
Ich finde schon, dass da einiges versucht wurde. Also das Restaurant wurde renoviert von der Stadt, also auf den neuesten Stand auch irgendwie gebracht. Und es gab 2023 einen Gastronomiewettbewerb, bei dem die Stadt angeboten hat, die Pacht in den ersten Jahren teilweise sogar komplett zu übernehmen. Und auch zur Belebung der Innenstadt gibt es ja einige Ansätze. Zum Beispiel wurde ja auch der Marktplatz 2020 umgestaltet. Aber es braucht halt irgendwie auch Zeit und vielleicht noch ein paar kreativere Ideen, um die Menschen wieder ins Zentrum zu holen.
Und dann kam Alina Plesser.
Genau, und das war ein total cooler Moment, fand ich, als dann im Herbst 2023 auf einmal wieder die Hoffnung für den Stiftskeller da war. Endlich die Nachricht, dass da ein neues Restaurant eröffnet wird und dass Alina Plesser die Gastronomie übernimmt. 2024 im Januar hat sie ja dann eröffnet. Alina Plesser war vorher Chefin im Restaurant des Golfclubs Unna Fröntenberg und die Freude war groß. Und Alina Plesser hatte auch irgendwie viele Ideen. Also ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass sie gerne 90er-Jahre-Partys anbieten will, dass sie Bingo-Abende veranstalten will, also auch so über den Restaurantbetrieb hinaus.
Ja, und aber...
Ja, so richtig gut angenommen wurden die Formate anscheinend nicht. Jedenfalls konnte damit nicht die Wirtschaftlichkeit des Restaurants sichergestellt werden. Ich hatte das schon so in den Gesprächen mit ihr mitbekommen, dass es echt schwer ist, aus dem Restaurant auch Geld rauszuholen.
Jetzt ging es dann aber auch ganz schön schnell.
Ja, da war ich auch ziemlich überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie noch ein bisschen weiter es versucht, also länger als ein Jahr. Aber anscheinend hatte sie nicht das Gefühl, dass es in Zukunft noch besser wird. Es gab bei ihr wohl auch keine Übernahme der Pachtkosten, wie es zum Beispiel vorher im Gastrowettbewerb versprochen wurde. Und bei dem Gebäude kann man sich ja schon vorstellen, dass Miete und Stromkosten nicht gerade niedrig sind.
Ja, allerdings. Oh Mann. Wenn wir mal rauszoomen jetzt von dem einzelnen Objekt Stiftskeller weg, wie sieht's denn, ich sag mal, auf der gastronomischen Metaebene in Frönnberg aus? Du kriegst ja viel mit. Wie ist die Situation?
Ich finde, dass 2024 da schon ein echt gutes Jahr war. Es gibt viele engagierte Menschen, die nicht nur Traditionsgeschäfte, sondern vielleicht auch mal moderne Konzepte umsetzen.
Ich suche ja immer nach einem Matcha Latte in Frönnberg. Den gibt's aber nirgendwo, oder?
Bisher weiß ich's noch nicht. Vielleicht wäre das eine Idee für dich.
Ja, ich kann ja mal so einen Ruheulen-Matcha-Latte entwerfen. Okay, aber zurück zur Ernsthaftigkeit dieses Themas. Ganz konkret, mit Blick auf Gastronomie in Frönnberg, gibt es da wirklich was konkret Positives zu vermelden?
Ja, zum Beispiel im ehemaligen Restaurant von Alina Plesser, also am Golfclub Una Frönnberg, haben Atano Öztürk und André Wörle das Klotz eröffnet. Mhm. Im Dobomir-Gebäude an der Ausbürner Straße gibt es jetzt Crunchy Burger und an der Hauptstraße in Delwig die neue Pizzeria Gilda.
Aha, das klingt, als hättest du das alles schon getestet.
Ehrlich gesagt noch nicht.
Also ich war in der Pizzeria und die war sehr gut.
Ich habe auch viel Gutes bisher gehört.
Der Burger kann auch was.
Ja, und wer das mal ausprobieren möchte, in unseren Shownotes gibt es Links und Hinweise zu den neu eröffneten kulinarischen Angeboten.
Also wer essen gehen möchte, so der muss zumindest mal nicht verhungern.
Nee, da geht auf jeden Fall was. Und außerdem gibt es ja auch immer noch einiges an alteingesessener Gastronomie, auch wenn da manche schon nicht mehr da sind.
Was könnte denn die Stadt tun, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass eben nicht nur im Stiftskeller, sondern insgesamt ja der Status der Gastronomie stabilisiert wird?
Also ob man jetzt so hochtrabende Wettbewerbe ausrufen muss unter denen, die noch bereit sind, Gastronomie zu machen, weiß ich nicht, aber es hilft sicher, die Grundlast an Kosten gering zu halten. Also es gibt ja zum Beispiel in der Innenstadt so ein Mietkostenzuschussprogramm für den Einzelhandel. Also wer da ein Geschäft eröffnen will, kriegt zur Miete was dazu von der Stadt. Vielleicht wäre das ja auch für die Gastronomie denkbar.
Ja, und da muss man schon auch sagen, viel können wir auch als Kundinnen und Kunden mit dafür sorgen, dass eben Gastronomie erhalten bleibt, indem wir ab und an mal dahin gehen, vielleicht was zu essen auch bestellen nach Hause. Also zumindest, wenn wir uns das leisten können und wollen.
Ja, da muss ich auch mehr an die eigene Nase fassen und sagen, ich könnte die neuen Gastronomien ja auch mal testen.
Ja, quasi selbst mit anpacken.
Ja, das wäre auch echt gut, ey, weil die Gastroszene, die trägt einen großen Teil, finde ich, so zum Wohlbefinden, zur Ausgehmöglichkeit in Frönnberg bei und letztlich auch zur Außendarstellung, Thema Tourismus und so. Also ich fände es schon klasse, wenn da nicht noch mehr Kisten zumachen müssen.
Voll.
Ja gut, Leute, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen.
Ja, gern. Aber vorher haben wir ja noch einen Hellweger Ruhr-Eulen-Spezial-Eulenspiegel versprochen. Den machen wir jetzt als nächstes.
Ja, jetzt kommt der Eulenspiegel. Hierbei geht es um die aktuelle Wahrnehmung aus Frönnberg von Lina. Dazu stelle ich dir drei Fragen, drei Antworten von dir. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Erste Frage. Welche Begegnung hat dich berührt?
Das war diesmal eine Begegnung eher auf Distanz, weil ich tatsächlich mit der Person nur über Facebook Kontakt hatte. Aber das hat mich trotzdem sehr berührt. Das war nämlich die Tochter von Dieter Wiemken. Der war Taxifahrer hier in Frönnberg für über 40 Jahre und ist im vergangenen Jahr verstorben. Und die Tochter hat das quasi auf Facebook geteilt, weil sie irgendwie wusste, dass viele Leute den kannten und das denen quasi mitteilen wollte. Und ich habe sie dann gefragt, ob wir da auch einen kleinen Artikel drüber schreiben dürften, eben weil er bei vielen bekannt war. Und sie war irgendwie total offen, hat mir noch Bilder irgendwie von ihm geschickt und ganz viel erzählt, beziehungsweise geschrieben über ihn. Und das fand ich berührend, weil ich denke, in so einer Situation hat man eigentlich ganz andere Sachen im Kopf und fand es dann irgendwie schön, dass ihr das aber auch ein Anliegen war, das irgendwie noch in die Öffentlichkeit so zu bringen.
Ja, ja, und schön, wenn das auch noch mal so gewürdigt wurde.
Stimmt.
Dann zur zweiten Frage. Welches Thema hat dich überrascht?
Die Meldung, die mich jetzt in den letzten Wochen am meisten überrascht hat, war tatsächlich, dass Aldi erstmal doch nicht bauen kann, das neue Gebäude, was ja eigentlich schon seit, ich glaube jetzt 7 Jahren irgendwie in der Planung ist, dass es da hinkommen soll. Und da ist ja jetzt im Boden festgestellt worden, dass der belastet ist und erstmal saniert werden muss, bevor da gebaut werden kann. Mhm. Und irgendwie war das für mich schon total abgeschlossen, dass das jetzt kommt, weil schon so viel darüber geplant wurde, so viel Zeit investiert und ja auch die Mieter da jetzt schon längst aus ihren Wohnungen raus sind. Und das hat mich dann doch überrascht, als dann auf einmal kam, okay, erstmal Planungsstopp und gucken, wie das mit dem Boden weitergeht.
Hm. Ja, ich glaube, das war ja früher das Unionsgelände und gut, wahrscheinlich wegen der Industrie war es dann deshalb ein bisschen belastet.
Ja, hätte man vielleicht schon drauf kommen können.
Okay, dann die letzte Frage. Was war die wichtigste Nachricht für eine Eule aus Fröndenberg?
Ich würde sagen, so zum Anfang eines neuen Jahres ändern sich ja an vielen Stellen oft auch die Preise. Und gerade, würde ich sagen, ist dann die wichtigste Nachricht, dass ja auch es neue Kosten für Abwasser, Straßenreinigung, Müll und auch Friedhofsgebühren gibt. All das, was man so zahlen muss. Und immerhin, also ich meine, Preise steigen ja gefühlt immer überall, aber zumindest kann man sagen, es ist recht moderat. Also für so einen Musterhaushalt sind wir bei rund 2,2% und bei den Friedhofsgebühren so 3-4. Aber müssen ja alle wieder einplanen jetzt in ihre Kosten im kommenden Jahr, in diesem Jahr. Wir sind ja schon im neuen Jahr.
Das stimmt. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, guckt mal auf hellwegeranzeiger.de vorbei. Und damit zurück zum Gespräch.
Mir gefallen ja diese Spezial-Eulenspiegel. Vielen Dank euch beiden. Und lasst uns jetzt mal zum zweiten Thema kommen, das ja wirklich ein Brocken ist. Also da muten wir jetzt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, echt was zu. Wenn ihr gerade Autofahrt fahrt, vielleicht rechts ran oder so. Wenn ihr die Küche putzt, wartet mal kurz mit dem Lappen. Weil es geht um die Grundsteuer B genau genommen. Und da gab es eine Reform, die zum 01.01.25 jetzt in Kraft getreten ist. Denn die Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer B, die wurden angepasst.
Genau, und diese Reform ist notwendig geworden, weil die bisherige Berechnung auf veralteten Werten basiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte das alte System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 bereits für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt und deshalb gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstößt.
Ja, und jetzt?
Ja, jetzt wird der Wert von Grundstücken anhand aktueller Marktwerte und Grundstücksgrößen berechnet. Ziel ist eine gerechtere Verteilung der Steuerlast. Für viele Eigenheimbesitzer wird das allerdings zu höheren Steuerforderungen führen.
Und was genau ändert sich da für Menschen in Fröndenberg?
Für Fröndenberg bedeutet das, dass die Steuer auf bebaute und bebauungsfähige Grundstücke ab 2025 steigen wird. Von 895 Punkten auf 993.
Das ist dann der sogenannte Hebesatz für die Grundsteuer B. Und wurde der nicht erst 2024 erhöht, Lina?
Das stimmt, aber damals ging es um ein bisschen was anderes. Also damals ging es in erster Linie darum, den städtischen Haushalt zu entlasten, also mehr Geld einzunehmen. Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer nämlich eine der wenigen Einnahmequellen, die die Stadt selbst in der Hand hat.
In Zahlen wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2024 von 695 Punkten auf 895 Punkte angehoben. Diesmal geht es allerdings gar nicht darum, dass die Stadt mehr Geld einnimmt.
Um was geht's dann?
Es geht um eine gerechtere Verteilung zwischen allen Menschen, die quasi Grundsteuer zahlen müssen. Die Einnahmen der Stadt könnten sogar eher sinken, auch wenn einzelne Haushalte mehr zahlen müssen. Das kommt daher, dass die Messbeträge, also die grundsätzliche Bewertung von Grundstücken, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu bestimmt wurden.
Okay, das ist echt kompliziert.
Ja, es wird noch komplizierter. Denn in Fröndenberg war das noch nicht alles. Da hat man sich gedacht, in die ganze Berechnung nehmen wir auch die Anhebung der Gewerbesteuer noch mit.
Die Gewerbesteuer ist eine Steuer, die von Unternehmen auf ihren Gewinn gezahlt wird. Der Hebesatz wird von der jeweiligen Kommune festgelegt und kann daher variieren. Der Hebesatz ist ein Prozentsatz, der bei der Berechnung von Steuern angewendet wird. Er bestimmt, wie hoch die Steuerbelastung letztlich ausfällt. Je höher der Hebesatz, desto mehr Einnahmen erzielt die Gemeinde.
Klar.
Ja, aber nochmal zurück zur Grundsteuer. Generell gibt es bei der Grundsteuerreform zwei Möglichkeiten für den Hebesatz. Einen einheitlichen und einen differenzierten Hebesatz. Die Möglichkeit, einen differenzierten Hebesatz zu erheben, wurde vom Land NRW neu beschlossen. Damit können Kommunen Wohngrundstücke und Geschäftsgrundstücke unterschiedlich besteuern.
Ah, okay. Und was ist der Unterschied zwischen diesem einheitlichen und dem differenzierten Hebesatz?
Ein einheitlicher Hebesatz gilt für alle Grundstücke, also egal, was für ein Gebäude da jetzt draufsteht. Und ein differenzierter Hebesatz unterscheidet zwischen Wohn- und Gewerbegrundstücken. Da können dann Gewerbegrundstücke, also beispielsweise jetzt von Lidl oder Edeka, mit einem höheren Hebesatz versehen werden.
Hätte man einen einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B festgelegt, hätte dieser fast 100 Punkte höher liegen müssen, um denselben Ertrag für die Stadt zu erzielen. Man hat aber stattdessen den Gewerbesteuerhebesatz von 465 auf 495 Punkte erhöht, um die Lücke zu schließen. Diese Idee wurde dann Frendenberger Weg genannt. Das soll rechtssicherer sein.
Ah, da kommt die Gewerbesteuer mit rein, ich verstehe. Aber das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das so kompliziert ist.
Ja doch, das entsprechende Landesgesetz zur Einführung von differenzierten Hebesätzen wird in Gutachten kritisch gesehen. Jedenfalls wäre die Alternative gewesen, die Grundsteuer B für Private und Gewerbe unterschiedlich zu erheben. Nun hat man sich aber eben auf den sogenannten Frendenberger Weg mit einheitlichem Hebesatz geeinigt.
Naja, geeinigt kann man jetzt auch nicht so richtig sagen. Bei der Abstimmung im Rat haben am Ende 18 von 28 dafür gestimmt. Da gab es also auch ein paar Gegenstimmen.
Okay, und wieso hat man nicht einfach diesen differenzierten Hebesatz genommen, der da neu vom Gesetzgeber als Möglichkeit eröffnet wurde?
Naja, da hat man halt JuristInnen gefragt und die haben Gutachten geschrieben. Und da kamen unterschiedliche Dinge bei raus. Das Gutachten des NRW-Finanzministers sagt, dass alles okay ist, solange der Unterschied zwischen Privat und Gewerbe nicht zu hoch ist, nämlich maximal 50% Unterschied beim Hebesatz. Dann gibt es aber noch ein Gutachten, das der NRW-Städtetag in Auftrag gegeben hat. Und der Vorsitzende des Städtetages zieht ein anderes Fazit.
Ah, ich verstehe. Das ist dieses Ding, drei JuristInnen, vier Meinungen.
Ja, so ungefähr. Er sagt jedenfalls, das Gutachten bestätigt die Kritik, die wir von vornherein an differenzierten Hebesätzen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke hatten. Dieses Modell der Landesregierung ist für die Städte und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger hochriskant.
Und was würde passieren, falls man so einen differenzierten Hebesatz festgelegt hätte und der sich als nicht rechtssicher herausstellt?
Naja, die Leute könnten dann vielleicht gegen ihre Grundsteuerbescheide Klage einreichen. Und das wäre natürlich nicht so toll für die Stadt, weil die könnte dann die Zahlungen nicht verwenden, sondern müsste Sicherheiten zurücklegen für diese Gerichtsverfahren. Und wie wir ja schon erwähnt haben, ist für die Kommunen die Grundsteuer B echt eine wichtige Einnahmequelle.
Und so Gerichtsverfahren können Jahre dauern.
Also ist der Frendenberger Weg im Grunde genommen ein Sicherheitsmove der Stadt.
So könnte man das interpretieren.
Gecheckt.
Ja, es ist wirklich irgendwie nicht so einfach. Wir nehmen in diesem Podcast die Abkürzung. In den Shownotes findet ihr vertiefende Infos. Im Kern geht es darum, dass es eine Gefahr gibt, dass Betriebe bei zu großer Ungleichheit klagen könnten. Im Zweifel vorm Verfassungsgericht.
Und wie sieht's mit den Nachbarkommunen um uns herum aus? Städte wie Unna und Menn, haben die ähnliche Anpassungen vorgenommen oder gibt es da Unterschiede im Umgang mit der Reform?
Also so wie Frendenberg machen es die Nachbarstädte nicht. Die haben sich, also Unna und Menden haben sich tatsächlich für den differenzierten Hebesatz entschieden. Und Unna hat es sogar geschafft, dass der Hebesatz für die Grundsteuer in der Kategorie Wohnen überhaupt nicht erhöht werden muss. Die kommen mit einer Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbe aus.
Ah, okay. Dann haben die aber die rechtlichen Fragezeichen ganz anders eingeschätzt.
Genau. Unna hat sich bewusst dafür entschieden und nimmt das Prozessrisiko in Kauf, um beispielsweise Familien zu entlasten. Und die Stadt setzt einfach darauf, dass das Modell rechtlich standhält.
Okay, jetzt nochmal für Slow-Motion-Checker. Was hat das mit der Gewerbesteuer in Frendenberg zu tun?
Also wenn Frendenberg die gleichen Einnahmen wie vorher durch die Grundsteuer B einnehmen möchte, müsste der einheitliche Hebesatz eigentlich bei 1094 Punkten liegen. Er beträgt aber nur knapp 1000 Punkte. Somit entsteht eine Finanzierungslücke. Diese wird nun dadurch aufgefangen, dass die Gewerbesteuer erhöht wird.
Also wir reden im Grunde genommen darüber, dass die Grundsteuer dann gewissermaßen durch eine Erhöhung der Gewerbesteuer quasi mit Blick auf den städtischen Haushalt querfinanziert wird, oder was?
Genau, verstanden, sehr gut.
Die Anhebung der Gewerbesteuer soll die Lücke bei der Grundsteuer B ausgleichen. Dadurch wird die Belastung von Privathaushalten verringert, aber das macht die Stadt finanziell stärker von der Wirtschaftslage abhängig.
Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich das so ganz grob und mehr oder weniger verstanden. Ich muss jetzt schon seit ein paar Minuten an ein anderes Thema denken, das auch so ein kleiner Evergreen-Dauerbrenner hier im Podcast ist. Wir haben schon häufiger, vor allem in der Folge mit Julia Gungel, über das Gewerbegebiet Schürenfeld gesprochen. Ja, und ich frage mich, wie eigentlich Gewerbesteuererhöhungen zu den Anwerbebemühungen, die ja noch laufen und ausstehen, für das Schürenfeld zusammenpassen.
Das ist eine sehr gute Frage und da bist du auch nicht der Einzige, der sich die gestellt hat. Das wurde nämlich bei dieser Einigung im Rat auch diskutiert, aber ich glaube, man kann es am Ende so zusammenfassen, dass die Priorität dann doch eher auf die HausbesitzerInnen gelegt wurde.
Oh Mann, also ich meine, letztlich ist das ja auch diese Verquickung irgendwie nur ein weiterer Beleg dafür, wie komplex so kommunalpolitische Vorgänge einfach sind und wie sehr die einzelnen Entscheidungen sich aufeinander beziehen und rückbeziehen und wiederbeziehen. Also man möchte nicht tauschen.
Nee, da will ich auch nicht mit tauschen. Und ich meine, die finanzielle Lage der Stadt ist ja wirklich auch schon seit längerem angespannt und es ist auch klar, dass es in den nächsten Jahren noch schwieriger wird. Das hat sich ja auch jetzt wieder bei der Haushaltsplanung gezeigt. Der Kämmerer geht davon aus, dass die Stadt bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen in 2 Jahren ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Das wird also noch eine richtige Herausforderung in Zukunft.
Vielleicht sollte Kämmerer Freck uns das mal im Podcast erklären.
The door is open.
Ja, das war's auch dann schon wieder mit unserer ersten Kooperationsfolge.
Hellwiger Anzeiger.
Meets Ruhreule.
Esel und Eule. Danke euch fürs Zuhören. Ein paar wichtige Infos gibt's in den Shownotes und in den Artikeln des Hellwiger Anzeigers. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Cevap, Cici.